Hola, allesamt eher Antriebslosigkeit. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was einige hier und da erleben werden oder auch erlebt haben. Das ist ja was ganz Geläufiges und es scheint auch irgendwie Normalzustand zu sein irgendwo. Leider Gottes. Dafür gibt es mehrere Gründe, die ich bisher da so entdeckt habe. Also erstmal ein sehr üblicher Grund, der meistens allerdings wenig beachtet wird, ist, dass das, was man da macht, gar nicht das ist, was man von Herzen machen möchte. Deswegen, Achtung, heißt ja Dreieinigkeit bei uns. Also da muss alles angetriggert sein. Das heißt, es muss nicht nur interessant für dich sein. Wenn es nur interessant für dich ist, hast du die obere Ebene entsprechend abgedeckt, also die mentale, aber emotional und physisch rührt sich halt da nichts. Es muss dich also auch mindestens mal erstmal emotional ansprechen, also irgendwo mit Freude verbunden sein, weil Freude, grundlose Freude genau genommen, der Kompass ist, wo dein Leben dich auf deinen Pfad führt. Ja, also das, du kannst das als Mission bezeichnen oder als Bestimmung oder solche Dinge. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man das Ganze definiert, weil da gibt es ja die karmischen Einflüsse als auch dann, sag ich mal, der Urplan, warum man überhaupt hier ist, damit Karma nichts zu tun hat. Und beide sind jetzt aktiv. Und wenn es aber um die Freude geht, die grundlose Freude ist ein Vektor, ist ein Hinweisschild, da geht's lang. Ja, ganz wichtig. Daneben stehen ganz oft viele andere Schilder, die ähnlich aussehen und die dann grundvolle Freude sind, um halt einen davon abzulenken. Und das danach nach Freude aussieht, weil es vielleicht spannend oder irgendwie die Neugier ist mit drin eventuell oder auch eine Form von Begeisterung, ganz üblich zum Beispiel, ja, Begeisterung wird hier gerne als Freude missinterpretiert. Dabei ist Begeisterung wie Kaffee, ja, also pusht einen ordentlich, aber dafür relativ kurz und danach geht es ins Gegenteil. Und da muss man unterscheiden. Also Begeisterung hat mit Freude nichts zu tun. Aber kann trotzdem enthalten sein. Also oft sind es auch Mischungen. Es kann gut sein, dass mit dem, was du da tust, eine grundlose Freude schon enthalten ist, aber halt vielleicht nur so einen kleineren Teil und dann halt viele andere Sachen auch noch oben drauf kommen. Irgendwelche Ängste, irgendwelche Verpflichtungen, irgendwelche Wünsche, die dann Verwandte, Eltern etc. zum Beispiel einem dann haben, wie man dann leben soll und so weiter und so weiter. Ja, also das ist das recht Übliche. Das heißt, das ist auch so ein Punkt, wenn man auf, ich gehe jetzt mal in einen größeren Bogen jetzt hier, ja, wenn man jetzt auf die Erde kommt, dann geht man nicht zum Arbeitsamt und fragt danach, was habe ich, was gibt es denn für Berufe, die ich gerne machen könnte oder so. Ja, das ist nicht der Grund, warum man hier ist. Aber wenn man eben diesen Grund, warum man hier ist, nicht weiß, weil man ihn nicht wissen wollte bisher, dann baut man sich halt einen Plan B. Und dann gibt es sofort Abfangmechanismen, die einem dann ganz viele Vorschläge machen, wie man denn zu leben hat. Und das macht zum Beispiel das Arbeitsamt ganz gerne und halt andere halt und Schulen und so weiter. Ja, die geben einem dann irgendwie sehr, sehr gut konditionierend vor, wie man zu leben hat. Als auch die Kultur, als auch irgendwie die Ahnenreihe und so weiter. Das heißt, zusammengefasst, wird es mit sehr, sehr hoher Sicherheit, weil ich kenne zumindest noch bisher keine einzige Ausnahme in meinem ganzen Leben und auch kein anderes Leben, was ich vorher bisher schon bewusst habe, dass irgendein Mensch, sag ich mal, konform lebt, also einen bestimmten Beruf verfolgt und einen bestimmten auch Lebensziel, wie irgendwie Haus und Kinder und solche Dinge, und dass das aber auch der Sinn des Lebens ist, warum er hergekommen ist auf die Erde, das gibt es nicht in dieser Kombination. Wenn es auch immer ein bisschen mit enthalten sein kann. Ne? Also in den allermeisten Fällen ist der Beruf, den man ergreift, die Kompensation seines Karmas, um zu versuchen, das Karma auszugleichen. Wer zum Beispiel ein Karma hat, was sich sehr um den physischen Körper dreht, weil er da vielleicht viel missgebaut hat, mal mit den Körpern anderer zum Beispiel, in früheren Zeiten, der wird dann zum Beispiel, um das irgendwie die Schuld abzutragen, Arzt. Ja, das wird zwar nicht so langfristig funktionieren, im Kleinen schon, im Insgesamten aber nicht, weil eben das Schuldverständnis auch dahinter ist. Es gibt in Liebe keine Schuld, aber wenn man dieses Schuldverständnis noch hat, dann will man versuchen, das irgendwie auszugleichen und dann kann es sein, dass man sehr, sehr unbewusst getrieben sich zu einem bestimmten Beruf hingezogen gefühlt, aber eigentlich nicht, um dann anderen zu helfen, sondern um sich selbst zu helfen. Das ist auch nichts Neues, aber das hat eben seine Ursache in dem Karmischen vorher. Deswegen würde ich immer hinterfragen, warum fühle ich mich zu diesem Beruf so hingezogen? Und die Warum-Frage, das wiederhole ich ja hier schon, denke ich mal, zum x-ten Mal, ja, ist halt, finde ich, die wichtigste Frage, die man in der Schule halt null mitbekommt und die auch irgendwo verpönt ist, wenn man so möchte, auch in der Psychologie verpönt ist, hat auch einen Grund, weil Psychologie da faktisch aufhört, weil die kann die Warum-Frage nicht beantworten, Philosophie auch nicht, auch wenn sie es versucht. Und Religion auch nicht, auch wenn sie es auch versucht. So. Und wenn du dich fragst, warum mache ich denn diesen Beruf? Ja, dann öffnest du dich eines Zweifels an dem, wie du lebst, in diesem Lebensbereich, also Beruf. Und kannst du auch auf andere Sachen anwenden. Ja? Die Warum-Frage ist auf alles anwendbar. Das Dumme ist nur, dass sie dich relativ nackt dastehen lässt und recht schnell zum Kern führt. Und das führt gern dazu, dass man sehr schnell bemerkt, was einen eigentlich antreibt, das zu tun, was man da tut. Und dann kann es sein, dass man bemerkt, zum Beispiel, ich mache diesen Beruf nur, weil meine Eltern das für mich so wollten. Oder ich mache diesen Beruf nur, das ist ein bisschen tiefergründiger schon, ne, weil ich Ines Karma XY versuche, damit eine Schuld abzutragen oder solche Dinge. Und da kann ich fast drauf wetten, das wird in der Regel der Fall sein. Meistens auch eine Kombi daraus. Nicht nur, dass das irgendwie familiär so gewünscht ist, dass du diesen Beruf machst, meistens irgendwelche sicheren Berufe, ja, Beamtenzeugs und sowas, als auch, dass es dann obendrauf auch nochmal ein Karma entsprechend bearbeitet. Das sind also oft Kombis. Ja, das hat auch so einen Grund, warum dann so eine Familie plötzlich wiedergeboren wird, die einem genauso etwas von einem will, um halt genau diesen Willen, den man halt geäußert hat, um ein Karma, eine Schuld abzutragen, auch irgendwie zu probieren, durch einen lebenslangen Beruf zum Beispiel auszugleichen. So, das allerdings entspricht nicht der größten Freude. Ja, also das Karma auszugleichen hat mit der größten Freude nichts zu tun. Das heißt, deine größte Freude wird nie sein, dein Karma auszugleichen. Das läuft eher nebenbei. Bei einer echten Meditation ist das etwas, was mitläuft, definitiv, was beachtet wird, ganz klar, aber deswegen meditiert man nicht. Also auch wenn das viele andere vielleicht so machen, die meisten, die anfangen zu meditieren, meditieren eigentlich wegen ihrem Karma. Das ist jetzt auch nicht falsch oder so, aber langfristig wird man merken, kommt man damit nicht, also man kommt schon, eine gewisse Ebene kann man damit schon bearbeiten, aber an Urgründe kommst du nicht heran. Weil die Ausrichtung im Grunde von vornherein die falsche ist. Und das ist der Punkt, warum man vielleicht sehr viel Lebenszeit, Lebenskraft investiert in etwas, um etwas auszugleichen. Aber es entspricht halt nun mal nicht dem Herzimpuls. Ja? Das kann so aussehen, dass es dir dient, Karma zu bearbeiten. Das ist ja irgendwo auch ein bisschen so, ja? Aber sein Leben danach auszurichten, das machen halt immer viele. Viele richten ihr Leben danach aus, welchen Beruf sie dann jetzt da haben zum Beispiel. Ja, das machen die ja meistens oft zumindest nicht nur ein paar Jahre lang oder dann wechseln die das, sondern die machen das oft dann ihr Leben lang oder zumindest was Ähnliches. Und das würde bedeuten, dass deine innere Natur nicht dahinter steht. Und deine innere Natur heißt mal, dass das, was von Herzen dir entspricht, das wird auch belebt. Also in drei Ebenen, das heißt, wenn du das, warum du eigentlich auf dieser Erde bist, oder auch in der Schöpfung generell bist, aber sagen wir mal nur auf diesem einen Erdenleben bist, warum du jetzt hier bist, das hat immer auch ein Interesse, was es bei dir weckt, ja, ist immer auch mental anregend, es ist immer emotional, dass du bei Freude frei wird und nicht nachdem du es getan hast, sondern bevor du es tust. Ganz wichtig, es wird Freude frei, die dich dann zum Handeln bringt und nicht du machst eine Handlung und danach kommt dann die Freude, die frei wird. Also Achtung, ja, sehr, sehr häufige Umkehrung, weil Ego kann das nur umkehren, das kann dir nur sagen, wenn du das getan hast, danach hast du dann Freude, danach hast du dann Geld, danach hast du dann Macht, danach hast du dann Fülle, danach weißt du was. Ja, aber diese Dreieinigkeit wird beim Ego immer danach gestellt. Das ist wie eine Karotte vom Esel, die wird versprochen durch das, was du da tust, danach hast du dann Dreieinigkeit. Wenn es echte Dreieinigkeit ist, ja, weil es nämlich so nicht funktioniert, dann hast du die vorher schon. Das heißt, es ist vorher schon, sag ich mal, inspirierend. Es ist vorher schon, dass Freude sich freisetzt und dass dein Körper in eine Handlungsenergie bekommt. Also du merkst, der will sich bewegen und was machen in diese Richtung. Und dann wirst du merken, hoppelt der Hase auch. Ja? Also es läuft in deinem Leben und dann kriegst du auch diese Flow-Zustände zum Beispiel halt auch häufiger und auch Zufälle passieren mehr. Und das wäre also eine Sache zu hinterfragen, okay, gebe ich vielleicht meine Lebenszeit und meine Lebenskraft in etwas hinein, was ich vielleicht gar nicht von Herzen will. Ja, was vielleicht interessant ist, was vielleicht irgendwo auch Sicherheiten bietet, was auch vielleicht einfacher ist, diesen Weg zu machen, definitiv sogar. Ja, also die ganzen beruflichen und schulischen Geschichten, das sind sehr einfache Strickmuster und es ist verführerisch, es sich einfach zu machen. Meine Erfahrung ist aber, dass das Kleingedruckte dabei einem mehr kostet, als es einem gibt. Zumindest energetisch. Physisch vielleicht nicht, definitiv nicht, ja, aber energetisch definitiv. Und wenn du das halt ein paar Jahre lang machst, dich also irgendetwas zu lernen, zum Beispiel, was dich eigentlich nicht so von Herzen interessiert, ja, was vielleicht spannend ist, ja, aber von Herzen gar nicht so wählen würdest, wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest. So. Die Frage ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt rundum maximal versorgt wärst, du müsstest nicht für Geld irgendwas tun, weil es wäre mehr Geld genug da, du hast mehr als genug Zeit da und so weiter, ja, auch keine sonstigen Verpflichtungen von Menschen, die irgendwas von dir wollen, Eltern und so weiter zum Beispiel, würdest du das trotzdem noch machen? Würdest du das trotzdem noch machen? Da gibt es auch sogar aus dem NLP einen ganz witzigen Spruch, den Chad Bendler, der Erfinder vom NLP, hat auch persönlich ein paar Mal kennengelernt und Backstage bei ihm ein paar Sachen gemacht. Und ist es etwas, wofür du am Sonntagmorgen um 6 Uhr aufstehen würdest und es trotzdem tun würdest, auch wenn du dafür kein Geld bekommst? Das ist die Frage. Dann findest du es so geil, dass das unabhängig von Zeit und Geld ist. Und da wirst du merken, dass die meisten das nicht bejahen werden. Mal im Job, ja. Ja, das ist schon so Tage gibt, wo man merkt, auch steht man, hat man Freude aufzustehen, weil das gerade irgendwie gerade interessant ist oder so. Aber dass das so grundsätzlich der Fall ist, so 5 Tage die Woche, ungefähr 46 Wochen pro Jahr, weil das sind ja dann minus in den Urlaubswochen, die meisten haben, für, keine Ahnung, 40 Jahre. Ja, hat man darauf täglich wirklich so Bock? Und da wirst du merken, nein, das wird nicht bejaht werden, sondern sehr viel Anteil dabei wird etwas sein, was du halt mitschlucken musst. So, und dann heißt das, dass du gerade wählst, deine Lebenszeit und Lebenskraft in etwas zu geben, zu nähren, wenn man so möchte, was du gar eigentlich nicht so nähren möchtest. Und dann wäre die Frage, okay, warum ist denn das so? Und dann wirst du merken, ja, was passiert denn, wenn du jetzt zum Beispiel das nicht tun würdest? Was kommen dann für Emotionen auf? Dann kommt Unsicherheit, Ohnmacht, Verzweiflung, Sinnlosigkeit. Also das ganze Programm zum Beispiel, ja, kann auch nur Langeweile sein. Who knows? Alle möglichen Emotionen kommen zum Vorschein. Und diese Emotionen sind der wahre Grund, warum man das eben gerade macht. Und nicht, weil man das eben von Herzen tun möchte. Zumindest zum größeren Teil. Ja, das würde ja schon genügen. Das heißt, wenn man eben so Antriebslosigkeit in der Schöpfung spürt, wird ein Punkt, ja, würde ich erstmal hinterfragen, will ich das wirklich machen? Ja. Oder mache ich es nur, weil ich einfach sonst nichts weiß, was ich will? Das ist auch so ein Punkt. Ja, die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Kein Witz, ja, die wissen nicht, was sie wollen, sondern ihnen wird gesagt, was sie zu wollen haben. Es wird ihnen von den Eltern gesagt, wird ihnen in der Schule gesagt und in der Regierung gesagt und in der Kultur, in der Region gesagt. Von allen Seiten kriegst du ständig Anweisungen, was du zu wollen hast. Ja? Und Menschen finden das geil. Die finden das geil, Ansagen von außen zu bekommen. Warum ist das so? Jetzt geht es natürlich eine Ebene tiefer. Ist wegen der Selbstbegrenzung. Denn wenn du ein Ego-Leben leben möchtest, ist es halt vielleicht für selbst sehr spannend. Und dafür brauchst du eine von außen gegebene Selbstbegrenzung. Eine Fremdbegrenzung, wenn du so möchtest. Und dann heißt das, ich nutze meinen freien Willen nicht, sondern andere nutzen meinen freien Willen. Und dann wirst du merken, wenn du das anfängst zu hinterfragen, dass du vielleicht gar nicht weißt, was du stattdessen machen wollen würdest. Und dann weißt du sofort, ja, dann weißt du aber auch keinen freien Willen. Ja? Dann kennst du ihn noch nicht mal. Das ist ja nochmal so weit, nicht nur, dass wir ihn haben und einfach nur sagen, nee, nutze ich gerade mal nicht, sondern ich weiß nicht mal, dass ich einen habe. Und das ist halt ganz oft so ein unangenehmes Empfinden, dieses, ich weiß nicht, was ich will. Ja, es ist so unangenehm, dass man lieber irgendwas anderes macht stattdessen, was von außen einem dann so interessant verkauft wird. Und ich kann nur empfehlen, durch diese Phase dich durchzufühlen, ja, was du da geschrieben hast, von wegen, Gefühle wollen gefühlt werden, das stimmt. Ja. Aber ja, du hast auch recht, nicht nur, ja, sondern da ist auch mal ein Sinn dahinter, warum das so abläuft, wie es abläuft. Die Esoteriker wollen von dem Sinn nichts wissen, weil für die ist alles nur noch viel Fühlen und Feenstaub. Wo ich sage, ja, das ist ja eine wichtige Ebene, aber da bist du noch nicht fertig. Während für die normalen Menschen ist der Sinn wichtig und das Gefühl nicht. Und das geht auch nicht, damit kommst du nicht weit. Ja, das heißt, du brauchst die Kombi aus beidem. Das heißt, wenn sich jetzt eine Empfindung zeigt, wie zum Beispiel Antriebslosigkeit, kann aber auch jeder andere sein, wirklich völlig unbedeutend, dann gilt es, sie zu empfinden. Und nichts, ganz wichtig, sie zu empfinden, heißt nichts mit ihr zu machen. Also nicht irgendwie zu versuchen, sie auszugleichen, nicht zu versuchen, sie zu lösen, nicht zu ändern, sondern Antriebslosigkeit will als Antriebslosigkeit empfunden werden und du sollst nicht irgendwelche Tricks jetzt benutzen, um dich trotzdem zu motivieren. Ja? Also alle Motivationsseminare und solche Sachen vorher auch gemacht und mich bis zum Anschlag da erkundigt, ob das funktioniert und habe gemerkt, nein, Motivation funktioniert nicht, weil du nämlich dich dauer motivieren musst, weil nämlich diese Bremse, die Handbremse immer angezogen bleibt. Ja? Also dich motivieren bedeutet genau genommen, dass man trotz angezogener Handbremse Gas geben lernt. Und zwar so viel, dass die Handbremse trotzdem irrelevant vielleicht wird, weil der Wagen sich trotzdem bewegt. Ja, aber langfristig wirst du merken, das ist auch deinem ganzen Gefährt, also deinem Körper nicht gut. Und das ist halt hier auch der Fall. Das heißt, hier gilt sich anzugucken, nicht wie kann ich diese Handbremse vermeiden, sondern was bremst in mir, warum denn so? Und nicht über andere Tricks das zu kompensieren. Das heißt, dir die Handbremse in dir zu fühlen, ja, zu spüren, wo ist sie und so weiter. Und dann wirst du bestimmte Körperempfindungen und Emotionen durchleben, die ich jetzt hier nicht wiederhole, sondern die haben eine ganz bestimmte Reihenfolge des Elementeaufbaus, das, sage ich, bei Sonnenmeditation wieder abläuft. Weil einfach, wie gesagt, dafür gibt es auch Workshops, um halt ein bisschen in die Tiefe gehen zu können, weil per Audio geht das einfach nun mal nicht. Ne? Du kannst auch nicht per Audio tanzen lernen. Funktioniert nicht. Kannst probieren, es funktioniert nicht. Oder schwimmen lernen, funktioniert nicht. Das gleiche hier auch. Das heißt, ein paar Sachen braucht man dann schon auch lebendiger. Und hier kann ich halt nur Hinweise geben, für die es schon wissen oder halt die mal mit irgendwas liebäugeln. Und nach dieser Körperempfindungs- und Emotionsreihenfolge, die man dadurch lebt, wirst du dann nachher beim Sinn landen. Du wirst dann erkennen, was ist zum Beispiel karmisch vorgefallen, dass du dich so empfindest. Das ist Next Level jetzt gerade. Weil es kann nämlich sein, dass du eine, ich sag ja, freier Wille und so, ja, bedeutet, wenn du Antriebslosigkeit empfindest, dann willst du Antriebslosigkeit empfinden. Wir haben nur den Trick, dass wir dann gerne Dinge outsourcen und sagen, nein, ich bin nicht schuld an der Antriebslosigkeit, sondern mein Beruf ist schuld an meiner Antriebslosigkeit oder meine Erziehung oder was auch immer, ja, völlig wurscht. Und mein Körper, irgendeinen Grund wirst du immer haben, das nach außen abzugeben und zu sagen, ich bin nicht verantwortlich. Ja, aber hier ist wichtig zu sagen, ich bin verantwortlich. Aber sonst kannst du es ja gar nicht ändern. Wenn du nicht verantwortlich bist für eine Antriebslosigkeit, dann kannst du null daran ändern. Dann kannst du es auch, brauchst du das Ganze hier gar nicht anhören, weil macht keinen Sinn. Dann sagst du aber auch, du bist fängt in den Wind der Schöpfung. Und dann bist du im Grunde Inder, weil die Inder sagen das auch, ist halt Karma, kann ich es ändern. Wo ich sage, naja, Karma beweist dir ja schon, dass du es ändern kannst. Weil du hast ja mal irgendwann angefangen mit Karma. Das heißt, klar kannst du dich einmischen. Über das Karma, was jetzt passiert, das kannst du nicht ändern. Aber du kannst alles Zukünftige kannst du beeinflussen. Also wenn du jetzt Antriebslosigkeit empfindest, empfindest du jetzt Antriebslosigkeit. Und du kannst nur ändern, was dann später mal passiert als Wahrnehmung. Aber jetzt, wenn sie nun mal so ist, wie sie ist, dann ist sie so. Das heißt, mein Job, was ich empfehlen würde, ist, wenn man das jetzt noch nicht so sehr gut drauf hat, vielleicht mit dem gelegten Meditieren, weil das ist auch eher komplizierter, finde ich. Gerade für Einsteiger ist es eben still meditieren, das zu machen, das ist nämlich einfacher, dass man sich hinsetzt oder auch so versetzt, völlig wurscht und sagt so, jetzt spüre ich mal nur antriebslos zu sein. Ich mache nichts anderes, denke nicht an andere Dinge, sondern ich tauche vollkommen ein in Antrieblosigkeit. Und dann durchfühle das. Das ist, ja, das ist so ein Gefühl wie Haare aus dem Abfluss entfernen, weiß ich, aber das gehört dazu. Man hat sich ja irgendwie eingebrockt, warum, weiß man auch nicht. Ja? Also ist irgendwie Schmutz entstanden in der Wohnung so und man muss jetzt putzen, aber wo man noch gar nicht genau weiß, wie das da hingekommen ist, so ungefähr. Ja, aber es wird sich zeigen. Und nach diesem Durchfühlen kann das sehr gut sein, dass die Antriebslosigkeit irgendwo landet. Ja? Dass dann hinter der Antriebslosigkeit das nicht durch ist, der wahrscheinlich sogar nicht durch ist, sondern zum Beispiel Angst zum Vorschein kommt. Ja? Und dann kommen auch erste Bilder zum Vorschein, solche Dinge. Und dann öffnet sich so ein karmisches Erlebnis, weil wir haben alle einen ziemlich großen Deckel drauf gebaut auf Macht. Wir wollen keine Macht haben. Ja? Das klappt auch nicht so gut, wenn du Macht hast und dann fremdbestimmt bist. So, ne? Das ist also, das beißt sich. Das heißt, es ist günstiger, erstmal die Macht wegzulassen, um leichter fremdbestimmt zu sein. Und das gehört zusammen. Das heißt, du wirst höchstwahrscheinlich Menschen, die halt zu wenig Energie im Leben spüren, das kann auch zu wenig Geld sein, Körperkraft, was auch immer, ja, Gesundheit, wird das irgendwie zusammenhängen mit einem Machtthema, und zwar einem Ich will keine Macht haben Thema. Und dann wirst du merken, kann das sehr gut sein, dass du erstmal Machtmissbrauchs Erlebnisse durchlebst, karmisch gesehen, also wo Macht an dir missbraucht worden ist. Und dann wirst du, wenn du da weitergehst, die Opferrolle durchlebt hast, wirst du danach das viel Schlimmere noch wahrnehmen, die Täterrolle, dass du Macht missbraucht hast. Und im großen Stil. Und das ist oft so dramatisch und oft so unangenehm und leidvoll zu erkennen, was man selber für eine Schuld, also nach dem bisherigen Stand der Dinge, ich bin noch nicht fertig, ja, glaubt, eine Schuld zu haben, am Machtmissbrauch an anderen, dass man dann nicht gesagt hat, naja, die Macht ist das Böse, Macht zu haben ist böse. weil man die Verantwortung nicht übernehmen möchte. Man sagt dann, die Macht hat das Problem. Die Macht an sich ist das Problem und nicht mein bescheuerter Umgang mit Macht ist das Problem. Ja, wieder die Verantwortung abzugeben, das übliche Prozedere. Und dadurch wird dann, weil die Macht dann quasi negativ betitelt wird, etikettiert wird, wird versucht, alles versucht, um an keine Macht ranzukommen. Weil es würde bedeuten, wenn du an Macht rankommst, erinnerst du dich halt an deine Opferrolle, deine Täterrolle. Und dann ist es für die allermeisten Menschen viel, viel lieber, jetzt einfach nur eine einfache Antriebslosigkeit zu spüren, weil das ist, das, sag ich mal, das kleinere Übel. Ja? Und nicht wirklich wissen zu wollen, wo die herkommen, weil die genau genommen insgeheim wissen, im Hinterkopf wissen, dass an ihnen mal Macht missbraucht worden ist. Und diese Opferrolle halt leidvoller war, als sie einfach jetzt zu vergessen, Schwamm drüber so ungefähr, und jetzt nur dafür im Grunde nur Antriebslosigkeit zu empfinden, um das darüber auszugleichen. Ja, so im kleinen Rahmen, das nur viel länger dauert natürlich. Ne? Das ist ungefähr so, dass eine Badewanne voller Antriebslosigkeit und löffelst die nur so raus. Ja? Weil du diesen Machtmissbrauch, der halt diese ganze Badewanne bedeutet, einfach, das ist zu viel. Ja? So, und dann das auch wiederum im Wissen, wenn man da nämlich durch wäre, kommst du an die Täterrolle und die ist noch unerträglicher. Es ist so unerträglich, was man mal gemacht hat mit der Macht, dass man eben das noch weiter für abschließt und wegschließt in seinem Geiste. Und man will also weder die Opfer- noch die Täterrolle, weil das ist das Unerträglichste von beiden, noch unerträglicher als Opferrolle zu sein. Ja. Um da nicht reinzufühlen zu müssen, ist man lieber in einer unbewussten Antrieblosigkeit oder Ohnmacht, ja, irgendeine Form von Ohnmacht, um da nicht ranzugehen. Mach mal ein Live-Beispiel, hat jetzt mit Antrieblosigkeit nichts zu tun, damit macht auch was zu tun. Und nur auf eine andere Weise, aber das so, wie das funktioniert. Ja. Bei mir zum Beispiel gemerkt, das war eines der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, da ich noch mit Psychologie und Meditation nichts zu tun und sowas, ja. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist doch eigenartig. Und zwar immer dann, dass ich, wenn ich eine Frau bei einem Mädchen damals, weil ich war noch in der Schule, Liebe empfunden habe, dann war ich plötzlich wie ohnmächtig. Am Tag vorher war ich noch mit der gut Kumpel und nochmal reden, nochmal checken, nochmal alles machen. Ja? Also Körperkontakt, alles kein Problem, weil es ja nur ein Freund war, wenn man so möchte. Aber sobald dann Liebe dazu kam, war ich wie abgeschaltet und war völlig ohnmächtig. Weder sprechen noch handeln und sonst ging alles nicht. Und ich so, okay, verstehe ich nicht, weil gestern ging es doch noch. Was ist denn jetzt passiert? Ja? Hab dann rausgefunden, allerdings etwas später, weil ich erstmal rausfinden musste, was ist denn hier los? Wie geht man an sowas ran? Einfach diese Ohnmacht empfunden. Mehr nicht. Ja? Und dann ging es halt auf, dass ich diese Ohnmacht eben auch in der Vergangenheit auch schon mal empfunden habe, nur eine wesentlich größere Hausnummer, weil nämlich eine Frau, die ich geliebt habe, in meinem letzten Leben gestorben ist. Und es hat sich für mich angefühlt, als würde Liebe mit ihr sterben. Und es war so unerträglich, dieses Gefühl von Liebe stirbt, ja, dass ich diese Todesstarre, wenn man so möchte, ja, ein ohnmächtiges Gefühl, dass man dagegen nichts machen kann, so ungefähr, weil Sterben gehört zum Leben dazu, zumindest bisher noch, ja. Aber diese Einbildung, das ist halt der Krux gewesen nachher, dass ich mir einbilde, Liebe stirbt auch. Und da habe ich mir diese Todesgefühle, ja, also dieses Erstarrtsein, diese Ohnmacht, eingefahren, wenn man so möchte, und drin behalten. Und jetzt, sag ich mal, im Kleinen Ohnmacht zu empfinden, in diesem Leben, wenn ich Liebe empfunden habe früher, war quasi so eine Art Echo aus diesem vergangenen Leben, wo das halt viel krasser gefühlt worden ist. Und habe dann diese krassere Ohnmacht durchgefühlt, die ich empfunden habe beim Sterben von diesem Menschen, ja, von diesem geliebten Menschen. Und habe dann aber erkannt, wo der Fehler lag. Weil ich habe gemerkt, ja, aber Liebe stirbt ja gar nicht. Ja, und der Mensch ist eigentlich auch nicht weg, weil ich habe ihn in diesem Leben wieder getroffen. Was ich damals nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt, ja. Ich habe nur gemerkt, warum ohnmächtig sich empfinden, wenn ich die Menschen eh wieder treffe, weil der ist ja gar nicht weg. Der ist dann nur kurzzeitig in Urlaub, wenn man so möchte, ja, woanders, aber halt nur mal nicht hier physisch, ja, aber der kommt wieder. Erstens und zweitens, das war die große Einbildung, weil all unsere Einbildungen sind Einbildungen in Bezug auf Vereinigkeit, ja, auf die Wahrheit. Und das war halt die Einbildung, Liebe kann sterben. Das hat sich auch so angefühlt und das war halt, als würde ich sterben, ja, also ganz krass. Und was ich natürlich nicht wollte. Und das zu erkennen, dass das eine Einbildung war. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und das war auch der Sinn dieser ganzen Aktion. Also der ganze Aufbau, jetzt in diesem Leben Ohnmacht zu empfinden beim Liebe zu einem Mädchen, zu einer Ohnmacht beim Sterben von einer geliebten Frau, im letzten Leben zur Erkenntnis, Liebe ist gar nicht sterblich. Das war es wert, wenn man so möchte. Ja, das war das Golden Nugget, was du da in dem ganzen Dreck suchst. dem ganzen Aufbau von Ohnmacht und unangenehmen, leidvollen Empfindungen und Erinnerungen und so weiter. Und darauf kommt es an. Ja? Durch dieses Durchfühlen kommst du an die Einbildung. Die Einbildung ist immer eine mentale, dass du einen Glauben hast, also es ist eine Willensäußerung, wenn man so möchte, ja, einen Glauben hast um eine Wahrheit. Und hier ist bei der Glaube halt liebessterblich. Und dann zu erkennen, oh, ist ja gar nicht so, hast auch diese Ohnmacht komplett zerplatzen lassen, implodieren lassen, weil die macht dann keinen Sinn mehr. Ja? Also das Erleben ist auch dann kein Ohnmachtsempfinden mehr beim Lieben da, komplett verschwunden. Und das haben relativ viele. Also sehr viele Menschen haben, nur als bei dem Beispiel zu bleiben, sehr lieben und sterben und Macht sehr eng gekoppelt. Ja? Und um nicht mehr an Macht ran zu wollen, weil das diese ganzen Erinnerungen aufmachen würde. Um auch mit Sterben sich gar nicht zu konfrontieren, weil das die ganzen Erinnerungen aufmachen würde. Deswegen gibt es auch so viel Todesangst, ja. Weil Angst sagt nur aus, du hast keine Ahnung, von wo du sprichst, von was du sprichst, wenn du genau weißt, wovon du sprichst, wie weiß ich was, extrem Skifahren funktioniert und du kannst das, brauchst du keine Angst davor haben. Wenn du das nicht weißt, wie das geht und das auch nicht kannst, dann hast du Angst natürlich und das ist auch gut, das ist auch zu Recht. Also du weißt überhaupt nichts über Tod und deswegen hast du Angst über Tod. Und das willst du auch so haben, weil wenn du nämlich Tod wüsstest, ne, so öffnen würdest, würdest du Erinnerungen öffnen, da hängt viel Zeug mit dran, was dann anzuschauen und durchzufühlen gilt und das wollen halt viele nicht. Also du siehst, so ein kleines Ding wie Antriebslosigkeit macht riesen Wellen. Ja? Klar kann das sein, dass du auch irgendwie zum Beispiel, also ganz billig gesagt, ja, vielleicht dir einfach ein paar Vitamine fehlen oder ein paar Spurenelemente fehlen. Ja, es kann sein, dass du zu wenig Vitamin D hast, sehr gut möglich, Vitamin C auch zu wenig hast, hast auch Antriebslosigkeit, dass du zu wenig Zink hast, ja, dass du zu wenig Sonnenschein in deinem Leben hast, kann alles dafür sorgen, dass du antriebslos bist. Richtig. Aber es hat ja einen Grund, warum du zum Beispiel die Sonne scheust. Und deswegen antriebslos wirst, ja, weil du zum Beispiel weißt, wenn ich da jetzt reingehen würde, mehr Sonnenstrahlung, kann ich dir empfehlen, mach mal zweimal die Woche Sonnenbank zum Beispiel einfach, ja, sag ich was, 20 Minuten oder so. Und wenn dein Körper dann um Vitamin D ergänzen, wenn der dann hochfährt in mehr Antrieb, kann es sehr gut sein, dass du dann auf Erkenntnisse kommst, warum du das nicht wolltest, warum du keinen Antrieb wolltest. Und vielleicht auf Erkenntnis, weil du wacher wirst, du wirst wacher, bewusster dadurch auch und wirst vielleicht erkennen, ja, aber vielleicht will ich so gar nicht leben, wie ich bisher gelebt habe. Ja? Sonst würde es nicht passieren. Also diese Mechanismen, die sichern sich gegenseitig so ein bisschen ab. Ja? Also dieser Vitamin-D-Mangel, mal als Beispiel nur genannt, ja, ist eine Folge als Absicherung, damit du durch einen Antrieb rankommst. Weil durch Antrieb würdest du an Bewusstheit rankommen und da würdest du erkennen, dass du ein paar Sachen machst, die du gar nicht machen willst. Weißt du? Das ist oft so die Reihenfolge. Bei mir nicht anders. Ja, ich mache das den ganzen Tag genauso. Und ich habe gemerkt, es sind immer dieselben Mechanismen. Und die mal geschnallt zu haben, ist sehr, sehr wertvoll, weil du kannst sie den ganzen Tag benutzen und absolut auf jedes Problem eingehen. Ja, manche sind etwas hartnäckiger. Ich habe auch gerade eins laufen, was schon länger ist und ich noch nicht ganz kapiere, was ist denn hier los. Aber ich weiß, der Mechanismus ist derselbe. Und irgendwann bin ich durch diesen blinden Fleck durch, warum das so ist. Ja, also wenn das ist halt der blinde Fleck, warum bist du antriebslos? Dieser blinde Fleck ist auch nur eine Wahrnehmung, ne, so eine Art Betäubung. Aber Betäubung kann man fühlen. Du kannst fühlen, dass du nichts fühlst. Das ist auch ein Gefühl. Kein Witz, wie eingeschlafener Fuß. Kannst du fühlen, auch wenn es komisch ist. Das ist eigenartig, weiß ich. Ja? Oder als würdest du durch den Nebel spazieren gehen. Siehst nichts, aber weißt, Nebel ist da. Du nimmst den Nebel wahr und weißt, wenn der nicht wäre, würdest du mehr sehen. Aber jetzt ist Nebel da. Und so fühlt sich halt Meditieren auf Unwesenheit, auf blinde Flecken, auf dieses Warum an. Und das kann ich nur empfehlen. Nicht wundern, wenn du das machst, dass du müde wirst. Das gehört dazu, wenn sich solche Phänomene lösen. Ja. Also ich kann ja also quasi nicht konkret sagen, was exakt jetzt bei dir dahinter liegt, ja. Da müsste ich jetzt lange drauf meditieren. Das mache ich jetzt nicht so, aber dir gezeigt zu haben, wie würde ich an sowas rangehen und das, wie hat es bisher ausnahmslos immer funktioniert, wenn man so möchte, ja. Und da habe ich auch gestern erst hier im Kanal etwas als Kommentar gepostet von jemandem, der ein Audio aufgenommen hatte, der das genauso gemacht hat, nämlich über Hingabe, über Freude, über Dankbarkeit, ne, und so weiter. Das ist im Grunde Mechanismen der Meditation, um das zu durchfühlen. Ja, deswegen ruhig nochmal selber gucken, jetzt bei dem hier, auf die Beschleuniger. Die werde ich jetzt, denke ich mal, auch jetzt hier, ja, mache ich mal hier am besten dazu, weil jetzt, wenn man diese Audio jetzt hier irgendwann mal ein halben Jahr erst hört, von jemandem, der sich anhört, und dann weiß man nicht, welcher Post gemeint ist. Ich werde diesen Post von mir über Entwicklungsbeschleuniger in Meditation hier drunter packen, unter diese Audio, dass du weißt, das kannst du genauso anwenden. jetzt in deinem Fall auf Antriebslosigkeit, aber das kannst du auf alles anwenden, jede Form von Emotion. Ja. Jetzt, vielleicht noch als Ergänzung, ja, das ist jetzt zwar nicht die Frage, aber das ist als Ergänzung, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ja, dann hast du mal auf Angst durchfühlt, hast Ohnmacht durchfühlt, hast Wut durchfühlt und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, die ersten Emotionen, die es also gibt, mal durchfühlt, Einsamkeit und so weiter, dann wirst du irgendwann feststellen, dass wenn du Liebe durchfühlst, wenn es echte Liebe war, wenn es Verliebtheit war, wird die sich genauso auflösen wie jede andere Emotion. Du wirst merken, die haben alle Auflösephänomene und enden alle beim selben Dreieinigkeit nämlich. Aber wenn du echte Liebe durchfühlst, wirst du merken, die ändert sich nicht, die geht nicht weg, die wird nur vertieft. Wenn du Freude durchfühlst, die wird also grundlos, nicht die grundvolle. Die grundvolle Freude wird sich auflösen, während die grundlose Freude nur mehr zum Vorschein kommt. Das ist das Verrückte. Ja. Und das andere auch, wenn du auf Wissen meditierst, scheinbares Wissen, nämlich Erlerntes, wird dir gerne als Gewusstes definiert. Ja. In der Schule wird jahrelang indoktriniert, was du gelernt hast, ist Wissen. Das stimmt nur nicht. Ja. Du wirst merken, dass du verlernen wirst. Und durch Meditation auf Gelerntes. Und dann machst du den Raum auf für Wissen. Und das ist oft, sehr oft wirklich konträr zu dem, was du gelernt hast. Ja. Und das kann bitter sein. Das ist vielleicht auch nochmal nebenbei. Also das ist die Erkenntnis, das kann jetzt mal schön klingen, von wegen, ja, ich finde tolle Erkenntnisse über Liebe und über Frieden und über Macht und so weiter und über Bewusstheit und Wissen. Ich sage, ja, das klingt erstmal toll. Das Problem ist nur, dass du wirst merken, das beißt sich immer mit gesellschaftlichen Sachen. Du wirst keine Erkenntnis haben über die Wahrheit, die eins zu eins d'accord ist mit dem, was gesellschaftlich passiert. Existiert nicht. Weil die Gesellschaft, behaupte ich, ist ein hundertprozentiges Ego-Konstrukt, um das Ego aufrechtzuerhalten. Deswegen muss ich das beißen. Und das ist auch der Grund, was man jetzt vielleicht in den letzten Jahren mehr oder weniger auch gemerkt hat, dass die Wahrheit immer um 180 Grad umgedreht wird und dann als Wahrheit verkauft wird. Also die Lüge wird zur Wahrheit gemacht und die Wahrheit wird zur Lüge gemacht. Das ist der Hauptjob von allen, finde ich, allen ausnahmslos Religionen und ich bisher kennengelernt habe zumindest, und Kulturen und Gesellschaften und Politik und Regierungsformen ausnahmslos. Es gibt keine, die das anders machen würde und deswegen geht es damit nicht. Also du wirst also merken, das wird unschön werden, wenn du funktionieren willst in der Gesellschaft. Ja, du kannst es trotzdem noch machen, aber du wirst merken, das ist immer mehr wie ein Bein abschneiden, weil du genau merkst, was hilft es dir, dich ständig zu waschen in Wahrheit und dann in der Gesellschaft auch wieder schmutzig zu machen. Warum solltest du das tun? Das macht irgendwann einfach, das macht gar keinen Sinn mehr überhaupt. Oder deine Lebenskraft in etwas hineinzugeben, was du gar nicht willst. Das ist, als würdest du im Garten einen Baum oder einen Strauch pflanzen von irgendeinem Gemüse, was du überhaupt nicht magst. Ja? Da gibst du halt Wasser rein, deine Lebenszeit hinein, du kümmerst dich drum, dann erntest du irgendwas, was du gar nicht lecker findest. Ja? Und das genau so leben die meisten Menschen und wundern sich, dass sie eigentlich keinen Bock haben, das Pflänzchen da wieder zu gießen. Ja, weil sie es gar nicht essen wollen würden, wenn es dann reif ist. Das ist ganz wichtig herauszufinden, warum bin ich eigentlich auf der Erde? Weil nämlich das wiederum bedeutet, dass du rausfindest, was sind das für Pflänzchen in deinem Lebensgarten, die du gießen willst. Ja? Und dann wirst du merken, hast du auch Bock drauf. Weil du wirst merken, oh, die Früchte sind nachher genial, ja, die sind toll. Und alle haben was davon. Und nun mal nicht, wenn du das nicht so tust.